damit sich ein freies Gespräch entfalten kann, muss so ein Grundvertrauen bei allen da sein, dass die anderen sich an Regeln halten und sich eben nicht herabsetzend verhalten.
Die Sorge um die Meinungsfreiheit, die geäußert wird, dass das nicht ein reines Hirngespinst ist.
Die AfD hat sachlich wirklich nicht viel zu bieten. Die hat eben dieses eine Thema Migration, nicht? Wenn sie das verlieren würde, ja, indem das Thema enttabuisiert wird und sachlich diskutiert wird, würden die Umfragenwerte sehr, sehr schnell zurückgehen.
Herzlich willkommen zum Macht was Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, wie immer eigentlich, ja, hochkarätige Gäste, aber ihr hört schon, Gäste, sprich, heute sind wir in der Gesprächsrunde mal wieder zu dritt. Normalerweise ist das ja eher so ein Zweiergespräch, was wir hier führen. Heute machen wir es aber zu dritt. Warum? Weil ich tatsächlich mir überlegt habe, beziehungsweise auch da den Tipp bekommen habe, wenn wir das zu dritt besprechen, dieses super, super, super heiße Thema, was wir heute haben, dann können wir es vielleicht nochmal ein bisschen besser von mehreren Seiten beleuchten und können sowohl philosophische Aspekte als auch harte Daten und Fakten mit in die Diskussion einbringen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer ist damit am Mikro und worüber reden die eigentlich? Also, ich sag mal, worüber reden wir? Wir reden über Streitkultur und freie Meinungsäußerung. Wie ist da der aktuelle Stand und wie verändert sich der Umgang miteinander in Deutschland? Und was bedeutet das eigentlich für die Demokratie? Warum war ich der Meinung, wir müssten da mal drüber reden? Weil im Prinzip ist es Anfang des Jahres 2024, Anfang Februar. Deutschland ist so ein bisschen in Aufruhr. Große Demonstrationen, Zehntausende gehen auf die Straße gegen Rechts und für Demokratie, aber auch Bauernverbände rufen zu Demonstrationen auf und Bauern blockieren die Autobahnen mit ihren Traktoren. Die Bundesregierung braucht lange, um den Haushalt zu verabschieden. Im Ganzen eine nicht so ganz einfache Situation scheinbar für uns und das alles scheint auch dazu zu führen, dass wir vielleicht so einen Tick anders miteinander umgehen, miteinander sprechen, insbesondere auch miteinander streiten, als das vielleicht auch, Fragezeichen, gesund für uns ist. Deshalb heute zwei Professoren hier zu Gast, Frau Professor Lotter und Herr Professor Traunmüller. Beide beschäftigen sich mit diesen Themen und was sie ganz genau machen, welches Fachgebiet das Ihre ist, das würde ich den beiden jetzt überlassen. Frau Lotter, vielleicht fangen Sie an. Was ist Ihr Fachgebiet und warum können Sie zum Thema Streitkultur und freie Meinungsäußerung auch aus der Professorenecke etwas sagen?
Ich würde mich hier nicht nur als Expertin, sondern vielleicht auch mehr als öffentliche Intellektuelle verstehen, also die von so einem allgemeinen Interesse herkommt. Mein Fachgebiet ist die Philosophie, also ganz besonders die Ethik und die neuzeitliche Philosophie. Und ich habe mich in den letzten Jahren mit dem Thema Streitkultur und Debattenkultur unter anderem beschäftigt, nämlich mit der Frage, was macht eigentlich eine gute Debattenkultur aus? Was für eine Debattenkultur ist speziell für die Demokratie erforderlich und aus welchen Gründen? Und das ist mein Hintergrund, also kein empirischer, sondern eben ein philosophischer.
Sie sprechen den empirischen Hintergrund an. Dafür haben wir uns ja den Professor Traunmüller mit dazugeholt sozusagen. Herr Traunmüller, Sie sind Politikwissenschaftler und betreiben empirische Demokratieforschung. Mögen Sie dazu zwei, drei Sätze sagen?
Ja, sehr gerne. Also mein Job ist es sozusagen zu erforschen, was die Bürger in einer Demokratie denken, wie sie sich verhalten. Ja, und das tue ich auf der Grundlage von Daten. In der Regel sind das Umfragedaten. Ja, und da ist immer die Frage, ja, was sind die Voraussetzungen für eine Demokratie? Was müssen die Leute im Kopf mitbringen für eine Demokratie? Ja, wie sollen sie sich verhalten? Und das ist das, was mich interessiert. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich dann konkreter mit der Frage, wie sieht das eigentlich aus mit der freien Meinungsäußerung? Ja, sind die Leute bereit, ihre Meinung zu sagen? Haben sie das Gefühl, das nicht tun zu können? Und da wären wir direkt beim Thema.
Absolut. Wir haben ja jetzt im Prinzip so zwei Stichworte, einmal Streitkultur und einmal freie Meinungsäußerung. Inwieweit würden Sie sagen, hängt das eigentlich miteinander zusammen? Und haben Sie, Frau Lotter, mehr so vom Gefühl und aus den Erfahrungen kommend, dass die Einschätzung, dass sich da etwas geändert hat in den letzten Jahren?
Ja, vielleicht erstmal zu den Begriffen. Also unter Meinungsfreiheit versteht man ja in der Neuzeit ein Recht auf die freie Meinungsäußerung, das vom Staat nicht eingeschränkt werden darf, nicht? Also der Begriff der Meinungsfreiheit richtet sich gegen staatliche Zensur. Den Begriff der Streitkultur, den würde ich eher beziehen auf die soziale Atmosphäre. Ja, die es den Bürgern und Bürgerinnen erlaubt, frei ihre Meinung zu äußern, auch andere Standpunkte anzuhören, die von ihren abweichen und für den Meinungsbildungsprozess interessant sein könnten. Ja. Und wenn man in die Geschichte guckt, kann man gar nicht mal unbedingt sagen, dass eine gute Streitkultur immer abhängig ist von einem staatlich garantierten Recht auf die Meinungsfreiheit. Also zum Beispiel im klassischen Athen gab es eine Weile offenbar eine recht solide Streitkultur, aber kein Recht auf Meinungsfreiheit, nicht? Also Sie wissen ja, Sokrates wurde irgendwann wegen Blasphemie verurteilt. Also ein Recht gab es nicht, aber es gab eine Kultur, dass die Bürger das Gefühl hatten, es ist erwünscht, wenn ich meine Meinung sage, und es ist sogar besonders erwünscht, wenn ich etwas Provokantes sage, nicht? Also etwas, was nicht zum Mainstream gehört. Das wurde sozial gefördert, auch in der Kunst. Also wenn man also Komödien, in denen das, was gerade die Volksversammlung beschlossen hatte, aufs Korn genommen wurde, nicht? Also in der die athenische Politik kritisiert wurde, das war hochgradig erwünscht und wurde bejubelt, obwohl die Leute sehr patriotisch waren, nicht? Also das war eine Kultur, in der abweichende Meinungen gefördert und unterstützt wurden, in der man das schätzte, aber keine Meinungsfreiheit, ne?
Ja, das heißt, abweichende Meinungen zum Mainstream ja,
Genau.
aber abweichend ich sag mal, zu den Herrschenden und deren Einschätzungen, welche Meinungen akzeptabel sind und welche nicht, da möglichst dann nicht. Also es wurde ein Spektrum von Meinungen, die okay sind, vorgegeben. Darin konnte man sich bewegen, darin konnte man dann auch provozierend sein, aber man konnte nicht komplett frei sich äußern.
Ja, das würde ich gar nicht mal so sagen. Man konnte es austesten und es war nicht von vornherein klar, wo die Grenzen sind, nicht? Also in bestimmten historischen Situationen, nachdem es einen Putsch gegeben hatte und alle politisch sehr nervös waren, gab es dann eine Verengung des Meinungsklimas, nicht? Und dem fiel Sokrates zum Opfer. Aber zu anderen Zeiten war es dann wieder sehr weit. Ja, also so ganz klare Grenzen gab es nicht. Es gab natürlich trotzdem Normen, die man nicht verletzen durfte. Also man durfte nicht die Götter beleidigen, nicht? Das kam trotzdem auch vor. Also in bestimmten aristokratischen Kreisen machte man sich offenbar über die Volksreligion lustig, und da wurde dann sehr allergisch darauf reagiert.
Ja, das mit dem, die Götter darf man nicht beleidigen, das hat sich dann ja über die Jahrhunderte auch fortgeführt. Götter waren dann irgendwann auch Menschen. Die SED-Oberen durfte man auch nicht beleidigen. Die waren ja auch so ein Tick weit gottgleich dann in der Gesellschaft, beziehungsweise sollten so gesehen werden. Aber Beleidigung ist vielleicht auch schon sogar ein weiteres irgendwie ganz, ganz gutes Stichwort, weil letztendlich. Wir haben ja einerseits die Streitkultur, also wie sollte sie sein, und die freie Meinungsäußerung. Wie legen wir denn da Grenzen fest? Also wie definieren wir, was ist eigentlich eine gute und gesunde Streitkultur? Und wie weit können wir mit der freien Meinungsäußerung gehen? Auch da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven drauf, und ich sag mal so, das Verwenden von Schimpfworten, scheint für einige Leute im Streit völlig okay zu sein und für andere halt nicht. Genauso wie bestimmte Meinungen zu bestimmten Themen in bestimmten Kreisen völlig okay sind und nicht diskutiert werden. Also nicht diskutiert werden im Sinne von, dass es sie gibt. Und für andere ist es halt schon, ich sag mal, ein bisschen flapsig, wenn ich der Meinung bin, man müsste auch 14 Steaks in der Woche essen. Dann irgendwie ist das schon auch irgendwie nicht mehr okay, sowas zu sagen. Mal unabhängig davon, ob ich das mache oder nicht. Sprich, wie sind die Regeln? Wie werden die festgelegt? Und welche Rolle spielt dabei das Gefühl und die sich verändernde Ethik und Moral in einer Gesellschaft? Und gibt es harte Fakten und harte Grenzen gerade in Bezug auf die Meinungsäußerung.
Ja, wenn ich zunächst noch schon was dazu sagen darf, ich denke, da gab es eine starke Entwicklung, also in den letzten 40 Jahren, was die Sensibilisierung, also gegenüber Meinungsäußerungen, die verletzend sein könnten, angeht. Und vielleicht sogar einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Ich denke, das hat viel mit der Reaktion auf den Holocaust zu tun, weil im Nachhinein, also in den 60er, 70er Jahren, man das Gefühl entwickelt hat, schon der gewöhnliche Antisemitismus, also das, was man früher quasi für einen normalen Antisemitismus hielt, ja, dass man sich Juden gegenüber irgendwie herablassend verhielt, das ist ja im Grunde der erste Schritt zum Völkermord. Nicht? Also das ist nicht harmlos. Schön war es noch nie, ja, aber es ist nicht irgendwie eine Hässlichkeit, die wir in der Gesellschaft als Normalität akzeptieren können, sondern das ist im Grunde schon der erste Schritt zum Völkermord. Und diese, also die gewöhnliche Barbarei, könnte man sagen, nicht die gewöhnliche Grausamkeit im Alltag, wurde nicht mehr akzeptiert. Und das hat sich dann aber auch auf andere Themen als den Antisemitismus übertragen. Also auf die gewöhnliche herablassende Art gegenüber Frauen, nicht rassistische Bemerkungen, rassistische Ausdrücke, abfällige Bemerkungen gegenüber Homosexuellen. Also die Sensibilisierung ist enorm gewachsen dadurch, dass man das eben nicht mehr als eine harmlose Normalität betrachtet hat. Und das ist insofern also auch eine sehr positive Entwicklung. Dann kam aber noch was anderes dazu. Also seit den 90er Jahren wird an den Universitäten zunehmend über die Verletzungsgefahren durch Sprache diskutiert. Also es gibt eine sehr ausführliche Diskussion über Hate Speech. Und die sich sehr, sehr verfeinert hat. Es wurden neue Ausdrücke wie Microaggression entwickelt, die jetzt gar nicht mal Beleidigung betreffen in erster Linie, sondern einfach Fragen, Bemerkungen, Ausdrücke, durch die sich jemand, der einer Minderheit angehört, eventuell diskriminiert fühlen könnte. Nicht? Und diese Fortentwicklung zu immer mehr Feingefühl oder immer sorgfältigeren Grenzziehungen der erlaubten Sprache, die hat dann aber auch natürlich auch eine Kehrseite gehabt. Nicht? Also die, wenn jetzt plötzlich Fragen etwa wie, wo kommen Sie denn her, ja, schon als rassistisch und ausgrenzend empfunden werden, obwohl sie vielleicht gar nicht so gemeint sind, nicht? Also oft, wenn das gefragt wird, ist ja jemand ganz im Gegenteil, interessiert sich für die Person und möchte einfach mehr von ihr erfahren, was sie bisher gemacht hat, ihr Hintergrund und so. Dann entsteht natürlich eine Verunsicherung in der Gesellschaft. Nicht? Und besonders in den Kreisen, die nicht so vertraut sind mit den neuen Sensibilisierungen. Und ich denke, da weiß jetzt Herr Richard Raunmüller mehr Bescheid drüber als ich.
Naja, also Sibylle, ich kann mich da nur anschließen. Ja, also das eine ist, wir wissen tatsächlich, wenn man die Leute zum Beispiel danach fragt, was sie befürchten, wenn sie denn frei Schnauze sprechen, dann kann man eine ganze Palette an Dingen abfragen und man merkt schon, dass auch so diese diskursiven Sensibilitäten durchaus Aspekte sind, die Leute erwarten. Also die erwarten durchaus, wenn ich frei sage, was ich denke, kann es passieren, dass sich jemand dadurch beleidigt fühlt. Und es hat auch einen Einfluss darauf, ob die Leute sich A, frei fühlen oder nicht und ob sie dann entsprechend sprechen oder nicht. Ne? Also das heißt, auch dieses Atmosphärische oder dieses Sensible ist durchaus eine wirksame Kraft in der Gesellschaft. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, dass wir eigentlich auch den Begriff der Meinungsfreiheit viel weiter fassen als sehr eng legalistisch, staatstheoretisch, als reines Abwehrrecht. Ja, also in der liberalen Demokratie ist das Kulturelle, das Atmosphärische, wie wir miteinander sprechen, ganz zentral für das Verhalten der Menschen. Und ansonsten sehe ich es genau wie Sibylla. Das eine ist jetzt natürlich die Gefahr des Overstretching. Ne? Weil zunächst mal kann man ja sagen, eine Meinungsfreiheit hat ja erst dann ihren Sinn, wenn wir über Dinge sprechen, die problematisch sind, die vielleicht Anstoß erregen und die vielleicht auch jemanden beleidigen. Das ist ja genau die Situation, wo Sprache und die freie Sprache geschützt werden muss. Ja, weil wenn ich nur Dinge sage, die sowieso keinen Anstoß erregen, dann bräuchte es die Meinungsäußerung nicht. Und ich sehe es genauso. Es gibt jetzt natürlich eine Verschiebung dessen, was jetzt als sensibel oder als sensitiv angesehen wird. Ja, das ist das eine. Und den anderen Aspekt, den ich sehr, sehr spannend finde, den du erwähnt hast, Sibylla, ist dieser Unterschied Inhalt und Ton, ja, und dass, wenn man sozusagen sagt, man schränkt nicht nur Inhalte normativ ein, sondern auch wie wir sprechen, ja, also das jetzt ein Beleidigter, welche Begriffe wir verwenden, das klingt erstmal gut, aber das hat tatsächlich eine soziale Dimension. Ja, das hat eine gewisse soziale Dimension, weil sich nicht jeder in der Gesellschaft auf die gleiche Art und Weise ausdrücken kann. Ja, und selbst wenn die gleichen Inhalte gemeint sind und sie sozusagen nicht jemand sind, nicht ein Philosophieprofessor oder ein Politikwissenschaftsprofessor, der das in schöne Worte ausschmücken kann, sondern wenn sie, ja, was weiß ich, ein Handwerker sind, der Dinge vielleicht direkt, ja, ausdrückt, genau das Gleiche meint, klingt aber ein bisschen anders. Und der läuft dann aber eher Gefahr, dass man sagt, ja, oh, also so sprechen wir heutzutage nicht mehr. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Ja.
Lassen Sie mich da kurz reingerätschen sozusagen. Das, was wir jetzt quasi besprechen, ist so, ich nenne es mal die ethisch-moralisch-gesellschaftliche Dimension von Streitkultur und Meinungsfreiheit. Es gibt ja auch noch die juristische, ja, also unsere Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz festgelegt. Ich habe oft in den letzten 3, 4, 5 Jahren, gerade zunehmend auch mit der Corona-Pandemie, ist mir häufiger mal der Satz begegnet, einerseits, naja, ich kann ja eh nicht mehr sagen, was ich denke. Und auf der anderen Seite ist mir aber auch sehr häufig der Satz begegnet, ich kann das nicht mehr hören, wenn Leute sagen, sie können nicht sagen, was sie denken, weil du kannst dich doch auf die Straße stellen und kannst sagen, Angela Merkel, Olaf Scholz, Robert Habeck, ich halte euch für nicht ganz so intelligent. Ja, das durftest du in der DDR früher nicht. Sprich, du hast ja die Meinungsfreiheit. Können wir uns sozusagen, wenn wir jetzt auf Deutschland und Europa schauen, darauf festlegen, dass rein juristisch die Meinungsfreiheit gegeben ist und im Prinzip auch jeder bis zu einem gewissen Rahmen, also Holocaustleugnung zum Beispiel ist nicht erlaubt und ist meiner Meinung nach auch richtigerweise nicht erlaubt, aber bis an bestimmte Grenzen kann man ja durchaus rein juristisch betrachtet seine Meinung frei äußern, auch in einem größeren Forum seine Meinung frei äußern und das dann vielleicht auch in etwas deftigerer Sprache tun, ohne dass es da von staatlicher Seite irgendwelche Konsequenzen gibt. Ist meine Schlussfolgerung dann richtig, dass wenn viele Leute das Gefühl haben, sie können ja nicht mehr sagen, was sie denken, so wie sie gerade das beschrieben haben, dass wir eigentlich eher auf ein gesellschaftlich-moralisches oder ethisch-moralisches Thema schauen, wo sich die Grenzen verschieben und wo es lohnt zu gucken, gibt's da einschränkende Entwicklungen? Und wenn ja, wie stark sind die?
Ich da dazu gleich was sagen darf, weil das ist im Prinzip ist es mein Lieblingsargument. Ne? Also das hört man, was Sie vortragen, das hört man ja ganz oft. Ja, da sind diese Leute, die beschweren sich, sie haben keine Meinungsfreiheit, sitzen aber in der Talkshow, ja, oder schreiben das auf Twitter und dann sagt man möglicherweise im ersten Moment zu Recht, also das kann ja nicht, also das ist ja irgendwie verrückt. Ne? Aber ich glaube, das führt uns wieder zurück zum Anfang dessen, was Meinungsäußerung eigentlich freie Meinungsäußerung eigentlich bedeutet. Weil man kann das Ganze schon auch anders sehen. Rein rechtlich haben sie das Recht. Ja, das ist klar. So, und da kann man dann im Anschluss vielleicht auch noch sprechen, da gibt's natürlich auch rechtliche Veränderungen. Na, denken wir mal ans NetzDG oder Digital Services Act von der EU. Also da gibt's auch im rechtlichen Rahmen, tut sich da was. Aber wenn man mal zurückgeht, muss man sagen, die freie Meinungsäußerung erschöpft sich eben nicht in diesem Recht. Ja, und wie ich gerne drüber nachdenke, ist, dass man sagt, okay, der Grad der Meinungsfreiheit bemisst sich an den Kosten, die mit einer freien Meinungsäußerung verbunden sind. Ja, und diese Kosten können hoch sein oder gering. Ja, und das kann man sich leisten oder nicht leisten. Ja, und das heißt, in meiner Interpretation sind diejenigen, die sich beschweren, ich kann ja nicht sagen, was ich will, die sagen eigentlich, hey, es ist mir zu teuer geworden. es kostet zu viel. Ja, die Konsequenzen, die sind für mich nicht mehr tragbar. Ja, das ist rechtlich kann man das tun, aber es ist mir einfach zu teuer geworden. Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, dann muss man doch sagen, darüber kann man natürlich streiten. Ja, ist das ein guter Preis oder ein schlechter Preis? Ja, ist die Besteuerung der freien Meinungsäußerung zu hoch? Darüber kann man streiten. Aber zunächst mal, wenn sich jemand darüber beschwert, dass ihm das zu kostspielig ist, ist das erstmal überhaupt kein Widerspruch, sondern was man ernst nehmen sollte. Ja, also.
Und können wir rein datenmäßig sehen, dass diese Wahrnehmung, dieses Gefühl, die Kosten der freien Meinungsäußerung steigen signifikant in der breiten Bevölkerung? Kann man das datentechnisch nachvollziehen, dass das so ist?
Also jetzt zwei Sachen dazu. Das eine ist das mit dem Steigen und Verändern. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, schlichterdings nicht diese Zeitreihen haben in den Daten, die wir benötigen würden, um solche Aussagen also seriös treffen zu können. Es gibt diese eine Zeitreihe vom Allensbach-Institut. Das ist eine bekannte Zeitreihe, die auch immer in den Medien immer wieder durch die Medien geistert. Das Allensbach-Institut befragt alle 10 Jahre einen Bevölkerungsquerschnitt zu der Frage oder inzwischen sogar jährlich, ja, ob sie sich frei äußern können oder ob man vorsichtig sein muss. Ja, so ist die Formulierung. Was man da sieht, ist, dass in den 70er Jahren über 80% der Deutschen gesagt haben, ja, ich kann mich frei äußern, politisch. Ja. Und heutzutage in den 2020ern sind das um die 40%. Ja, das ist ein Absturz über 50 Jahre, ja, eine Halbierung über 50 Jahre. Und das ist sozusagen der Trend, das ist die Zeitreihe, die mir bekannt ist, die sozusagen was zu dieser Entwicklung sagen kann. Und sehr eindrücklich aus meiner Sicht. Ne? Also eine Halbierung über 50 Jahre. Ich glaube, da muss man, unabhängig davon, wie man das bewertet, muss man da hinschauen. Und dann stellt sich natürlich, und das ist ein bisschen für mich als Empiriker, natürlich diese Gretchenfrage. Können wir uns jetzt auf diese Aussagen der Bürger verlassen? Woher kommen diese Einschätzungen? Ja, und da kann man sagen, na, diese Einschätzungen, die sind bestimmt ein Gemisch aus Weltsicht. Ja, Weltsicht, die kann geprägt sein durch Medienkonsum, durch gewisse ja, Talking Points von Politikern, von Parteien, aber auch durch Erfahrung. Ja, und jetzt ist die Frage, wie viel in dieser Einschätzung der Bürger, wenn sie sagen, das ist mir zu teuer, ich kann mich nicht frei äußern, wie viel davon ist wirklich sozusagen grundiert in Erfahrung und wie viel ist vielleicht Vorstellung, verzerrte Wahrnehmung? Und da gibt's jetzt aus meiner Sicht drei Angriffspunkte, wie man dem näher kommen kann. Ja? Und das erste ist, dass man sagt, und das werde ich dann gleich wieder relativieren, dass man sagt, naja, wer sagt das denn? Und vielleicht sollten wir die Leute befragen, die hochgebildet sind, die politisch sophistiziert sind, die sich auskennen mit der Situation der Politischen, denen würden wir doch ein gewisses Urteil über die Dinge zutrauen. Ja? Und dann sieht man natürlich, dass je höher gebildet sie sind in Deutschland, desto eher sagen sie, ja, ich kann eigentlich frei sprechen. Ja, und wenn sie einen niedrigeren Bildungsabschluss haben, dann sind sie eher der Meinung. So, das könnte man schon in diese Richtung interpretieren. Das Problem ist natürlich auch, dass Hochgebildete sehr, sehr gut darin sind, sich die Realität so hinzubiegen, wie sie brauchen. Ja, also das ist tatsächlich so. Ja, das nennt man Motivated Reasoning. Ja, und das sind gerade die Hochgebildeten besonders anfällig dafür. Deswegen wäre es besser, man fragt nach der direkten Erfahrung der Leute. Ja, und was man da sieht, ist, dass tatsächlich, wenn man die Leute direkt fragt, ist dir das schon mal passiert? Wurdest du schon mal als rechts bezeichnet, weil du gesagt hast, ne, was du denkst, hast du schon mal Probleme im Job bekommen? Wenn man diese Erfahrungen abfragt und mit den Erwartungen in Bezug bringt, dann merkt man, dass es da eine Korrespondenz gibt. Ja, das ist nicht eine 100-Korrespondenz, ja, das ist nicht perfekt, aber ein gewisser Teil der Erwartung und des Ausdrucks, ich bin nicht frei, kann man zurückführen tatsächlich auf tatsächliche Erfahrungen. So, und der dritte Punkt, um dem Problem zu entgehen, ist, dass man die Spiegelseite anschaut. Ja, wenn man sich ein bisschen anschaut, die Leute, die sich beklagen, ich kann nicht mehr frei sprechen, versus die Leute, die sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Diese Bevölkerungsgruppen kann man auch danach fragen, ob sie denn selbst zensieren. Ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen. Also ob sie selbst der Meinung sind, gewisse Dinge soll man nicht sagen, man soll es restringieren. Und was da ganz spannend ist, dass man da eine spiegelbildliche Entsprechung findet. Das heißt, die Leute, die sich beschweren, werden gespiegelt von denjenigen, die sagen, nee, man kann ja alles sagen, die aber gleichzeitig eher bereit sind und eher der Meinung sind, man sollte restringieren. Ja, so. Jedes dieser drei Aspekte ist nicht perfekt, aber wenn man das zusammennimmt, dann würde ich vorsichtig sagen, dass die Sorge um die Meinungsfreiheit, die geäußert wird, dass das nicht ein reines Hirngespinst ist, ja, sondern dass da die Leute einen Sensor haben für etwas, was tatsächlich stattfindet.
Da würde ich als Nichtwissenschaftler, wäre so also mein erstes Gefühl, wenn es diese Einschränkungen, die gefühlte Einschränkung auch vielleicht nur im Bereich der Meinungsfreiheit gibt, dann hat das ja wiederum ganz, ganz stark auch etwas mit dem Thema Streitkultur zu tun, weil die Kosten, die Sie gerade geschildert haben, sind in meiner Vorstellung dann ja auch sozusagen, was kommt als Gegenargument, aber insbesondere auch, wie kommt dieses Gegenargument? Und vielleicht, Frau Lotter, ist das auch ein Thema, eher ein philosophisches Thema. Wie antworte ich auf Meinungen, die nicht meiner Meinung entsprechen, die ich vielleicht sogar auch persönlich sehr, sehr kritisch sehe? Schlage ich dort mit dem großen Hammer drauf oder suche ich die verbale Auseinandersetzung sozusagen nach bestimmten Regeln? Versuche ich, mein Gegenüber zu überzeugen, emotional, rational, wie auch immer? Oder versuche ich mein Gegenüber in Anführungsstrichen platt zu machen. Hat sich da was verändert in der Streitkultur? Also wie reagieren wir auf Argumente, die nicht die unseren sind?
Ja, ich denke, da hat sich schon etwas verändert und das hängt mit dieser Sensibilisierung zusammen, die ich beschrieben habe und dieser Vorstellung, auch dass die Sprache auf eine ähnliche Weise wie physische Gewalt verletzen kann. Nicht? Das ist eine relativ neue Vorstellung, die sich in sehr speziellen Zirkeln an den Universitäten entwickelt hat. Und die dazu geführt hat, dass das ist nur ein relativ kleiner Teil der Gesamtbevölkerung, aber diejenigen, die akademisch gebildet sind, die also an diese Diskussion teilhaben, das quasi als ihre moralische Pflicht betrachten, nicht? Rassistische, sexistische, schwulenfeindliche, alle möglichen potenziell verletzenden Äußerungen auch sozial zu sanktionieren. Das ist ja im Prinzip auch zu einem gewissen Grad absolut geboten, ja, denn jede Streitkultur braucht Grenzen, sonst kann sie sich nicht entfalten. Also wenn ich in einem Gespräch damit rechnen muss, dass ich verächtlich behandelt werde, dass ich beleidigt werde, bin ich angespannt, kann ich nachdenken, traue mich eventuell auch nichts zu sagen. Ja. Also damit sich ein freies Gespräch entfalten kann, muss so ein Grundvertrauen bei allen da sein, dass die anderen sich an Regeln halten und sich eben nicht herabsetzend verhalten. Das ertragen nur ganz wenige Leute, wenn sie im Gespräch so angegangen und moralistisch herabsetzend behandelt oder einfach beleidigt werden. Ja. Das Problem ist nur, dass sich hier quasi verschiedene Maßstäbe in verschiedenen Bevölkerungszirkeln entwickelt haben. Nicht? Also wir haben so eine Kultur der Höflichkeit, die eigentlich, die alle so von Kindheit auf gelernt haben. Und dann haben wir sehr spezielle Vorstellungen, die sich in bestimmten akademischen Kreisen entwickelt haben und die auch von vielen, im Grunde von den Journalisten selbstverständlich übernommen worden sind. Und das passt nicht unbedingt zusammen, nicht? Also was in den einen Kreisen als normal und höflich gilt, ist in den anderen Kreisen vielleicht schon ganz schlimm, nicht? Und wenn Leute jetzt die Erfahrung machen, sie werden als Rassisten behandelt, weil sie ein Wort gebrauchen, dass sie was für sie selbst ein wertneutrales Wort ist, nicht? Das aber in bestimmten Bildungskreisen jetzt als beleidigendes Wort angesehen wird, das man auf gar keinen Fall verwenden darf, das schon tabuisiert wird. Dann ist das natürlich ein Schock und sehr einschüchternd, nicht? Und man weiß jetzt, man verliert die Sicherheit im sozialen Raum, weil man jetzt nicht weiß, wie ist das mit meinem sonstigen Wortgebrauch, kann ich da anecken? Nicht? Und das sind problematische Nebenerscheinungen einer Sensibilisierung, die sich zu stark, denke ich, an bestimmten Worten festmacht und überhaupt am Wortgebrauch und auch denke ich an zu festen Vorstellungen davon, was geht und was nicht geht. In einer gesunden Streitkultur, denke ich, gehen alle immer davon aus, dass es sprachliche Unfälle gibt. Ja, also dass jemand Worte verwendet oder etwas sagt, was missverstanden werden kann, und dann fragt man nach, nicht? Und in der Nachfrage klärt sich dann, ob eine Respektlosigkeit gemeint war oder nicht. Ja, man kann nachfragen, wie hast du das gemeint oder warum sagst du das? Und wenn der Betreffende keine Absicht hatte, einen zu beleidigen, und merkt, man fühlt sich gekränkt, dann hat er die Möglichkeit, sich zu entschuldigen, nicht, und das zu erklären. Und so kann man das wieder ausbügeln. Ne?
Ich würde gerne nochmal, also das eine ist zum Thema Koalition, wobei wir da schon so ein Stück wegkommen von unserem eigentlichen Thema. Es gibt ja tatsächlich auch Stimmen, die sagen, ja, es wurde halt in der Geschichte schon mal versucht, sozusagen aus dem Konservativen heraus jemanden ganz Rechtes so ein Stück weit einzuhegen und ihn einzubinden, und dann hat es halt irgendwie noch 6 Wochen gedauert und dann war die Demokratie in Deutschland abgeschafft. Also da gibt es zumindest eine gewisse Angst in Deutschland. Ich glaube, wenn wir auf sozusagen auf Diskussionskultur gucken, ich glaube, da ist es dann auch wichtig, diese Angst wiederum auch ernst zu nehmen und zu gucken irgendwie, was macht das und provoziert diese Angst gegebenenfalls ja auch extreme Reaktionen wiederum. Und die, ich finde die zum ein Stück weit nachvollziehbar. Was ich mich aber tatsächlich frage, und das eine ist, es gehen Politiker sozusagen mit auf die Demonstration, und das ist auch eine gewisse, es ist nicht nur ein Zeigen von Einstellung, politischer Richtung, Ausrichtung etc., sondern ist das gibt natürlich auch in der Diskussionskultur sozusagen den Beteiligten ein gewisses Gewicht in der Diskussion. Sozusagen, ich bin auf der moralisch richtigen Seite, hört mir zu, ich bin irgendwie gut unterwegs, und vielleicht lenkt das dann auch ein Stück weit davon ab, dass in den Jahren zuvor die Politik nicht Mittel und Wege gefunden hat, in einer Diskussion, im politischen Handeln dafür zu sorgen, dass halt in dem Fall der rechte Rand nicht so erstarkt. Also kann man das so sagen?
Ja, also ich überlege, und da merkt man schon, das ist auch ein Indikator unserer Zeit. Ich habe natürlich jetzt auch die ganze Zeit schon die Schere im Kopf, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass Sie danach für Ihren Podcast gescholten werden und dann Mails kriegen, was Sie da für Leute einladen. Ja, also was schon, also als halb Spaß halt natürlich schon sehr bemerkenswert ist. Also generell, ja, wenn Sie es wissen wollen, also im Prinzip ist es ja jetzt nicht ein neues Rezept, was jetzt versucht wird, in Anschlag zu bringen gegen die AfD, sondern es ist ja das Gleiche. Na, also die Forderung, man möge die Partei inhaltlich stellen, die gibt's ja seit die Partei, wann 2013, ja, also, und jetzt haben wir 10 Jahre später, und im Prinzip aus meiner Sicht, ja, ist es ja das Instrumentarium, was jetzt immer noch benutzt wird, ist ja immer noch das Gleiche. Ist das der Diffamierung, ja, auch des Signalsendens, wir sind mehr, wir sind die Anständigen und ihr seid sozusagen außerhalb vor. Wenn man das jetzt 10 Jahre zurückverfolgt, muss ich sagen, so gut war diese Strategie ja ganz offensichtlich nicht. Ja, weil die AfD hat sich in den Umfragen verdoppelt. Ja. Also das kann ja nicht das Rezept gewesen sein. Ja, und deswegen wäre es natürlich naheliegender, sich um Politik zu kümmern, ja, und die Probleme zu lösen. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass man ja zuhört, was die Bürger wollen, ja, so trivial das irgendwo klingt, ja, und dass man vielleicht auch den politischen Gegner, dass man den als solchen versteht und nicht gleich als Feind, ja, dass auch der durchaus aus der Opposition heraus durchaus zu Recht gewisse Dinge anprangert, ja, und das muss sozusagen im Politikbetrieb verarbeitet werden. Und da, ja, und da muss man einfach sagen, wenn man da so ein bisschen schaut, wo die Energie reingeht jetzt von der momentanen Regierung, die ja wirklich, der das Wasser ja zum Hals steht, ich glaube, das kann man einfach so sagen, ja, das sieht nicht gut aus, ja, dass die sich jetzt auf sowas Öffentlichkeit Wirksames, auf so eine Mobilisierung stützt, Nochmal, jeder, der gegen Rechtsextremismus auf die Straße geht, ist natürlich willkommen. Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt und das sozusagen als Lösung anbietet, da muss ich sagen, da ist der Kompass aus meiner Sicht einfach ein bisschen verrutscht, ja, und ich halte es nicht für klug. Ja, also ich halte das einfach für nicht eine kluge Strategie.
Wir sind ja jetzt relativ stark sozusagen in die Richtung, dass wir die Diskussionskultur beleuchten, sozusagen, was von links nach rechts sozusagen argumentiert wird und schauen dort drauf. Ich würde es gerne nochmal vielleicht auch ein Stück weit anders herum mal anschauen, weil ich sag mal so, in der öffentlichen Diskussion unter Beschuss ist ja nicht nur die AfD, sondern auch beispielsweise die Grünen sind extrem unter Beschuss. Und wenn ich das ganze Ding mal anders herum drehe und mir anschaue, wie auch mit, ich sag mal, mit Robert Habeck jetzt irgendwie der Galionsfigur der Grünen umgegangen wird, aktuell in den sozialen Medien, teilweise irgendwie in der Öffentlichkeit, da, auch da ist mein Gefühl, dass die Diskussionskultur, die Streitkultur in Deutschland etwas verrutscht ist, weil da wird jemand, der, ich glaube, was man ihm auf jeden Fall abnehmen kann, ist, dass der irgendwie Gutes für Deutschland bewirken möchte. Ob er das jetzt kann oder nicht kann, ob er das richtig macht oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber der wird ja im Prinzip irgendwie permanent als der, ich sag mal, unfähige Kinderbuchautor dargestellt. Insbesondere in sozialen Medien liest man da relativ viel. Können wir sagen, dass die Art der Streitkultur ein Stück weit auch unabhängig ist von den politischen Positionen, die die Streitenden beziehen, sondern dass sich auf allen Ebenen, dass da etwas ins Rutschen gekommen ist und je nachdem, in welchem Milieu man sich gerade bewegt, man das Gefühl hat, bestimmte Sachen darf ich gar nicht mehr sagen. Es sind halt nur je nach Milieu unterschiedliche Sachen.
Ja, das sind ja zwei verschiedene Probleme, über die wir gesprochen haben. Das eine ist die Tabuisierung von Themen, nicht? Und das andere, was Sie jetzt ansprechen, ist die Rohheit und Aggressivität im Umgang mit politischen Repräsentanten. Ich habe neige ein bisschen dazu, also quasi die Verschärfung der Aggressivität auch als so eine Folge der Tabuisierung zu betrachten. Also dass quasi eine erzwungene Sensibilisierung, die bestimmte Leute nicht mitgehen können, die Neigung zur Aggressivität verschärft. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Spekulation. Ich denke andererseits, ich meine, in der Politik hat man immer mit harten Bandagen kämpfen müssen, nicht? Also ich bin ja, glaube ich, etwas älter als Sie. Also ich bin aufgewachsen zur Zeit von Herbert Wehner und Franz Josef Strauß und da ging es auch im Bundestag teilweise sehr heftig zu, aber unterhaltsamer als heute, nicht? Also die Beleidigungen wurden teilweise sehr kunstvoll formuliert. Was es heute oft so brutal macht, ist diese Verstärkung durch die sozialen Medien, nicht? Also früher wurden die Leute vielleicht in der Öffentlichkeit durch irgend so einen Schreihals auf einer Demo beleidigt oder mussten sich im Parlament einiges anhören. Jetzt kommen diese Kampagnen in den sozialen Medien, wo viele anonym auftreten, nicht? Und Anonymität enthemmt natürlich. Und dann gibt es immer einige, die viele Followers haben und das quasi wie Kleinfürsten benutzen, um dann diese ganze Followergruppe auf irgendjemand loszuhetzen. Das ist ein relativ neues Phänomen. Aber ich denke, damit müssen wir einfach lernen zu leben. Also das ist im Moment, denke ich, also weniger für Politiker, weil die ja Profis sind, als für andere, die das nicht so gewohnt sind. Also eine extreme Verschärfung, sagen wir mal, der Risiken, nicht? Also wenn man sich öffentlich äußert. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als sich da quasi mit dieser etwas unerfreulichen Normalität abzufinden und natürlich gesetzlich zumindest Regelungen zu finden, ja, dass Aufrufe zum Mord, nicht, oder dafür in das Privatleben von Politikern und anderen einzudringen, dass das nicht geht und auch geahndet wird.
Ja, welche Rolle spielt dabei, ich sag mal so, in einer, ich nenne sie mal, anständigen Streitkultur, wenn wir da drin bleiben oder uns da vielleicht wieder in die Richtung bewegen wollen, haben Politik und Medien, beziehungsweise Medienmacher, Macherin auch ein gewisses gewissen Vorbildcharakter? Also kann man darauf schauen, und sehen wir vielleicht auch, weil Medien so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind, ich sag mal, Verlage haben wirtschaftliche Probleme, müssen mehr Zeitungen verkaufen, überspitzen deshalb vielleicht auch die Schlagzeilen noch stärker, als sie es früher getan haben. Gibt es da auch einen Zusammenhang? Und wenn wir eine bessere Streitkultur würden haben wollen, könnte Medien und vielleicht auch Spitzenpolitiker da auch eine gewisse Vorbildrolle einnehmen, aus Ihrer Perspektive?
Also ich wäre schon froh, wenn die Medien sich stärker, als sie das im Moment tun, auf ihren Auftrag besinnen würden, vielseitig zu berichten und eben auch wirklich Stimmen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu Gehör zu bringen. Also man hat oft den Eindruck, dass da... Also jetzt bei im NDR oder jetzt, also in manchen Lokalmedien ist das nicht der Fall, aber jetzt, was CDF, ARD angeht, die großen Sendungen, nicht, oder auch im Deutschlandfunk, dass da doch eine bestimmte soziale Schicht und Gruppe dominiert. Das finde ich am allerwichtigsten, also dass man verschiedene Stimmen wirklich zum Ausdruck kommen lässt. Vorbildfunktion, ja, also ich finde es nicht gut, wenn Journalisten bestimmte Personen gegenüber, die sie interviewen, die Positionen vertreten, die ihnen weniger gefallen, dann einen arroganten Ton anlegen. Das kommt gelegentlich vor, nicht? Das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Aber meine andererseits, Journalisten sind Menschen wie alle, ja. Da geht's, da klappt es nicht immer, also die optimale Tonlage zu finden. Wichtig ist vor allem, dass nicht einseitig berichtet wird und dass eben wirklich verschiedene Stimmen zu Gehör kommen.
Ja, tatsächlich habe ich, also ich hatte ja jetzt so die einen oder anderen Chefredakteur, Chefredakteurin hier auch schon bei mir im Podcast und hatte da immer das Gefühl, dass die das tatsächlich auch versuchen. Aber auch da ist es ja wahrscheinlich so, dass sehr viel einfach auch Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung und auch persönliches Konsumverhalten, das so ein bisschen mitsteuern. Und ich sag mal so, wenn ich dreimal die Tagesschau eingeschaltet habe und dreimal meine Partei nicht drin vorgekommen ist, dann habe ich natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die sind vielleicht gegebenenfalls auch medial benachteiligt. Auf der anderen Seite gibt's ja auch Umfragen zu den Parteibüchern, die Journalisten haben. Es gibt irgendwie, ich glaube, Marcel Reif hat gerade in einem Podcast, also der Fußballkommentator, gerade in einem Podcast mal erläutert, warum er nicht, ich glaube, London-Korrespondent wurde, weil er halt irgendwie da mit dem in dem Farbenspiel nicht so recht zurechtgekommen ist oder da nicht so reingepasst hat. Also das sagt Marcel Reif. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir schon auch eine durchaus ausgewogene Berichterstattung haben, aber ich kann auch verstehen, wenn da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein anderer Eindruck entsteht. Aber um es zusammenzufassen, Sie sagen, so Vorbildcharakter sehen Sie eher nicht, sowohl bei Medien als auch bei Politikern selber. Also Politiker können sich durchaus auch hart angehen. Das ist auch so ein Stück weit deren Job.
Naja, natürlich in den Grenzen der Höflichkeit, nicht? Und das ist nicht nur unethisch, sondern eben auch taktisch sehr unklug ist, dem politischen Gegner etwas zu unterstellen, was nicht zutrifft, nicht? Und ihn in eine Ecke zu boxieren, weil man dann eben ganz klar für diejenigen, die sich eher zu dieser Gruppe hingezogen fühlen, nicht, oder die finden, nur die spricht die Themen an, die eigentlich wichtig sind, noch ein weiteres Argument liefert, nämlich zu sagen, die werden ausgegrenzt, ja, mit unfairen Vorwürfen, und mich betrifft das auch, und das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten, nicht? Das gibt dann so eine zusätzliche Trotzreaktion, und auf die kann man wirklich verzichten. Also es wäre, die AfD hat sachlich wirklich nicht viel zu bieten. Die hat eben dieses eine Thema Migration, nicht? Und das hat sie auch nur deswegen, weil es von den anderen nicht ausreichend diskutiert und teilweise tabuisiert wird und eben in die rechte Ecke gerückt wird. Wenn sie das verlieren würde, ja, indem das Thema enttabuisiert wird und sachlich diskutiert wird, würden die Umfragenwerte sehr, sehr schnell zurückgehen. Denn was hat die Partei sonst zu bieten? Die Russlandpolitik wäre ja grauenvoll, nicht? Also Ich begreife es allein strategisch einfach nicht, also wie man dieser Partei dieses Thema, was so viele Leute umtreibt, als Hauptquelle ihres Zustroms servieren kann, statt es selbst abzuräumen.
Ja. Punkt verstanden. Ich habe noch zwei, wir sprechen doch schon ein bisschen länger als eigentlich geplant, aber ich habe noch zwei Punkte, die ich gern mit Ihnen besprechen wollen würde. Ein tatsächlich ganz konkretes Beispiel in Bezug auf, wie Politiker argumentieren. Und da ist die Frage sozusagen auch dann anschließend, ist das, was wir vorhin besprochen haben, dieses, ich sag mal so, mit einem in Anführungsstrichen Totschlagargument die Gegenseite platt machen? Und dann habe ich noch eine Frage zum Thema Wissenschaft. Frage 1, gerade gestern war Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, zu Gast bei Markus Lanz, der wiederum, glaube auch gerade in der Corona-Zeit, durchaus gezeigt hat, dass er unterschiedliche Stimmen hat in seiner Talkshow durchaus zu Wort kommen lassen, auch wenn Karl Lauterbach dort quasi zum Gesundheitsminister gemacht wurde, wie mal einer ihrer Professorenkollegen hier auch bei mir im Podcast gesagt hat. Aber da gab es eine durchaus große Meinungsvielfalt. Und der Kevin Kühnert wurde gestern bei Markus Lanz sehr stark sozusagen aufs Korn genommen für die Sozialpolitik der SPD, dass das irgendwie zu viel wäre und dass man da kürzen müsste gegebenenfalls etc. pp. Ist jetzt nicht meine Meinung, aber das hat er quasi serviert bekommen. Und die Antwort war jetzt frei gesprochen, ja, wir können das aber in Richtung des Journalisten dann. Aber ist es denn okay, glauben Sie wirklich, sind Sie der Meinung, dass ein Mindestlohn XY, dass der nicht, wenn der nicht ausreicht, zum Leben, dass die Unternehmer, dass die wirklich irgendwie der Meinung sind, dass die Leute für so wenig Geld arbeiten lassen. Ist das denn Ihrer Meinung nach ethisch, moralisch okay, wenn wir als SPD an den Stellschrauben nicht drehen? Wollen Sie diesen armen Leuten auch noch das Geld wegnehmen? So, ich habe jetzt etwas frei wiederholt, was dort gesprochen wurde, aber im Kern war es, der Journalist hat gesagt, ihr müsst was an den Sozialpaketen verändern. Und Kevin Kühnert hat darauf geantwortet, glaubst du wirklich, dass das moralisch okay ist, wenn wir den Ärmsten der Armen jetzt auch noch was wegnehmen? Das habe ich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das war Kern. Ist das die Art der Diskussion, die Sie meinten zu Beginn unseres Podcasts, dass man das Gegenüber dann mit dem Argument platt macht?
Also das würde ich jetzt noch nicht als ein Plattmachen bezeichnen. Ich finde es in der Politik generell keine gute Idee, anstelle von Sachargumenten so ein moralisches Argument zu verwenden. Nicht? Also wenn der Kühnert das so gesagt hat, ich war jetzt nicht dabei, dann geht er offenbar davon aus, moralische Argumente ziehen beim Publikum. Ja. Ich bin nicht sicher, ob die meisten Menschen also wirklich sich mehr für ihr moralisches Selbstverständnis interessieren als für die Lösung realer Probleme im Land. Ja. Also ich halte das nicht für klug, aber jetzt ein Totschlagargument oder eine Erpressung ist das nicht. Ja. Das ist ein ganz normaler Trick in so einer politischen Diskussion. Man versucht es aufs Moral. Man hat vielleicht Schwierigkeiten mit einer sachlichen Begründung und dann bringt man es aufs Moralische so als Ablenkungsmanöver. Also das, wie gesagt, durchaus erlaubt, ja, aber nicht unbedingt klug.
Ja. Und ein zweiter Punkt, der Sie wahrscheinlich betrifft, nochmal abschließend, das Thema einerseits Meinungsfreiheit, andererseits aber natürlich auch Streitkultur, insbesondere im Wissenschaftsbetrieb. Wenn wir sozusagen, wenn ich mal so ein Bild male, wir schränken Meinungen ein, wir haben eine tendenziell aggressive Streitkultur, wäre meine Befürchtung, dass für den Wissenschaftsbetrieb daraus irgendwann folgt, dass man bestimmte Themen nicht erforschen kann, sich bestimmte Studien nicht mehr machen kann, bestimmte Themen gar nicht bearbeitet werden, weil was nicht sein darf, darf auch nicht gesagt werden, darf wiederum dann ja aber auch nicht erforscht werden. Ich nehme mal irgendwie als Ostdeutscher darf ich das sagen. Wenn jetzt irgendein Professor auf die Idee kommen würde und sagen würde, wir gucken uns jetzt mal an und vergleichen, weiß ich nicht, die Schulabschlüsse von Mecklenburgern und Bayern und irgendwie erforschen daraus mal, wie die ihre, weiß ich nicht, berufliche Karriere gemacht haben. Und dann ist, ja, nee, aber kann man nicht machen, weil damit sind die Ossis ja so ein bisschen runtergesetzt, weil die haben ja irgendwie das ostdeutsche Abitur mit nur 12 Jahren und die Bayern waren irgendwie 13 Jahre. Ist vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel gerade, aber wissen Sie, worauf ich hinaus will? Kann ich, wenn Spreitkultur eingeschränkt wird, hat das Impact auf wissenschaftliche Arbeit? Kann ich gegebenenfalls bestimmte Themen wissenschaftlich nicht mehr erforschen irgendwann?
Ja, das ist ein weites Feld. Da bin ich etwas skeptisch, ob wir das so ganz am Schluss jetzt auch noch abräumen können. Da wirkt ganz viel zusammen. Also einerseits ist in Wissenschaften durch die Veränderung der Bologna-Reform und durch den Drittmitteldruck die Abhängigkeit der Einzelnen voneinander gewachsen. Nicht? Also die dadurch, dass alle Drittmittel brauchen, kann man sich weniger leisten als noch früher bei seinen Kollegen anzuecken. Nicht? Also weil die schreiben einem ja, die müssen ja dem Antrag zustimmen, nicht? Die schreiben einem auch Gutachten und so. Also das hat allgemein den Konfirmationsdruck erhöht. Und dann gibt es bei bestimmten Themen Gruppen innerhalb bestimmter wissenschaftlicher Bereiche, die starke politische Meinung haben, politische, moralische Meinung. Nicht? Also zum Beispiel, dass man nichts Kritisches über Einwanderer mit islamischem Hintergrund sagen darf und bestimmte andere Themen. Ja? Und von denen, aber eben nicht von nicht vom Staat, ja, von denen geht dann oft ein starker Meinungsdruck auf die aus, die andere Auffassung haben. Also wir haben da quasi innerhalb der Wissenschaft in ganz speziellen Bereichen eine Politisierung, die dazu führt, dass gerade zu Themen, die ganz wichtig wären, nicht geforscht wird. Das ist, erstreckt sich aber nicht gesamt über alle Wissenschaften und über alle Themen, nicht, sondern das ist ganz punktuell. Also das wäre aber ein Thema also für eine Extrasendung. Das können wir jetzt nicht in so 2 Minuten am Schluss abhandeln. Ja.
Herr Traunmüller nickt, sehe ich. Sehen Sie ähnlich. Also ist ein Thema, was es gibt, wo man genau drauf schauen sollte, ist aber zu tiefgehend, als dass wir es jetzt hier nochmal durchsprechen können. Okay. Habe ich verstanden, liebe Professoren? Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie auch so offen waren und sowohl aus den Daten Ihrer Forschung als auch aus Ihren persönlichen Erfahrungen als auch mit Ihrer Meinung argumentiert haben. Ich habe eine Menge mitgenommen und da ist auch der eine oder andere Punkt dabei, über den ich jetzt im Nachgang auch noch weiter nachdenken werde. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Herr Siegler. Das hat mir Spaß gemacht, das Gespräch.
Ebenso.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank! Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.